Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Carola Kellner.
Ja, hallo, mein Name ist Carola Kellner. Ich bin Beteiligungsexpertin und berate und begleite Kommunen in Fragen der Bürger- und Jugendbeteiligung.
Ich muss mir das gerade aufschreiben. Herzlich willkommen, Carola. Es hat endlich geklappt, dass wir uns treffen. Aus vielen, vielen Gründen ist das jetzt ein bisschen verschoben, ein paar Monate, Jahre. Und ich finde das natürlich schon mal einen großartigen Begriff, Beteiligungsexpertin. Wie wird man Beteiligungsexpertin?
Also tatsächlich ist es so, dass ich von meinem Beruf her, von der Ausbildung her, bin ich Sozialpädagogin, arbeite aber auch in einem interdisziplinären Team, also zusammen mit Sozialwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftlerinnen und Soziologen. Und wir beschäftigen uns damit, wie man am besten Menschen erreichen kann für Beteiligungsprozesse und beraten Politik und Verwaltung dahingehend, wie man einlädt, welche Zielsetzungen man formuliert und wie man am Ende dann auch zu Ergebnissen kommt, die jetzt nicht nur so eine bloße Ideensammlung sind.
Und auch da, also hast du jetzt von diesem interdisziplinären Arbeitsgruppe gesprochen, aber auch da musst du ja irgendwie reingekommen sein, um diesen Weg einzuschlagen. Also es gibt wahrscheinlich viele, die in diese Richtung studieren, aber wenige werden Beteiligungsexperten.
Naja, tatsächlich kommt das mit der Erfahrung und mit dem Lauf der Jahre und mit vielen Projekten, die man durchgeführt hat. Man lernt ja auch jedes Mal wieder was dazu. Also ich gehe nach jedem Format, das ich mit konzipiere, gestalte, moderiere, natürlich auch wieder mit neuem Wissen raus, mit neuen Erfahrungen raus. Und angefangen hat es tatsächlich jetzt bei mir ganz persönlich im Landkreis Rosenheim, als ich damals angefangen habe, Jugendbeteiligung hier zu installieren, damals noch für das Landratsamt.
Das war 2014?
Genau, also, exakt.
Also das ist das, was man im Internet findet, der Rosenheimer Weg.
Das Rosenheimer Modell.
Oder das Rosenheimer Modell, Entschuldigung. Müssen wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, auch was draus geworden ist. Also das Ganze funktioniert auf kommunaler Ebene.
Exakt, ja.
Also die Kommune lädt dich ein oder wendet ihr euch an die Kommune im Auftrag von jemandem?
Nein, in der Regel ist es so, dass die Kommunen Menschen wie mich oder wie uns beauftragen, also die uns anfragen und sagen, wir haben hier ein Planungsverfahren zum Thema XY. Das kann sehr weitreichend sein, also von der Verkehrsentwicklungsplanung über Städteplanung, über Landesgarten schauen, also viele verschiedene Bereiche, in denen etwas gefragt ist, ob es jetzt auch im Jugendbereich sind, es oft häufig offene Foren. Manchmal aber auch tatsächlich sehr, sehr zielgerichtete, die dann ergänzend zu den Erwachsenenbeteiligungen durchgeführt werden. Also Auftraggeberinnen und Auftraggeber sind Städte, Kommunen, Landkreise.
Und wie leben die mit dem Ergebnis? Also das kann ja sein, dass das Ergebnis bei dem, was die Menschen, für die du oder mit denen du arbeitest, sich in eine Richtung entwickelt hat, mit der der Kommune gar nicht gerechnet hat.
Ja, das passiert sogar gar nicht mal so selten. Also tatsächlich ist, bei einem Beteiligungsprozess muss klar sein, dass wirkliche Beteiligung gewünscht wird. Also ich hatte auch mal eine Anfrage, in der mir dann nicht ganz klar war, was dürfen denn jetzt Bürgerinnen und Bürger noch mitentscheiden, worum geht's denn letztlich? Und die Kernaussage dann war, es ging um ein Gebäude, die Körnung des Putzes wäre noch vakant. Also solche Aufträge nehme ich nicht an. Also es muss vorab klar sein, am besten ist, je früher beteiligt wird, umso besser. Ja. Also das heißt, in einer Phase, in der noch nichts festgelegt ist. Also nicht erst zu einem Moment, in dem bereits Vorplanungen stattgefunden haben, sondern tatsächlich in der sogenannten Planungsphase Null, um nicht konkrete Ideen, sondern Interessen, konkurrierende Haltungen und Bedarfe zu ermitteln.
Kannst du das an einem Beispiel mal durchgehen, wie du arbeitest, bei denen, die schon gelaufen sind?
Also ich kann ganz gerne, nehme ich das Beispiel aus Mainz, die Regierungsviertelentwicklung in Mainz, die 2023 stattgefunden hat.
Also auch noch recht frisch.
Recht frisch tatsächlich. Es war ein sehr, sehr groß angelegtes Beteiligungsverfahren. Da war ich auch Teil eines Teams. Da waren wir mit mehreren Leuten, mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und in diesem Beteiligungsverfahren ging es um unterschiedlichste Haltungen aus der Bevölkerung. Das Regierungsviertel in Mainz soll neu beplant werden. Es gab dabei ein paar Vorgaben, die da hießen, wir wollen gerne gucken, dass wir dieses geschichtsträchtige Viertel irgendwie attraktiver gestalten für die Menschen, die dort leben, aber auch für Tourismus. Und letzten Endes war das ein sehr, sehr ausgeklügelter Prozess mit einem sogenannten Forum-Regierungsviertel mit 60 Personen aus den Anliegerinnen und Anliegern. Da ist die Staatskanzlei, da ist der Landtag auch. Dann verschiedene Institutionen, gesellschaftliche Gruppierungen, also von der LGBTQ-Szene bis hin zu den Betonisten, die es in Mainz gibt, über Denkmalschutz, Umweltschutz, sehr, sehr viele unterschiedliche Gruppierungen dort vertreten. Und dieses sogenannte Forum hat den ganzen Prozess über begleitet und zum einen die eigenen Interessen vertreten der jeweiligen Gruppierungen, aber auch darauf achten müssen, dass das, was in den großen allgemeinen Bürgerbeteiligungsformaten rausgekommen ist, auch mit berücksichtigt wird.
Also es ist dann noch eine weitere Ebene.
Genau, also es gab eben dieses Forum, dann gab es eine Bürgerbeteiligung in Präsenz mit gelosten Bürgerinnen und Bürgern aus Mainz. Dann gab es eine offene digitale Beteiligung. Dann gab es Beteiligung von Schülerinnen und Schülern. Dann eine Beteiligung im Jugendhaus. Zusätzlich noch einen Sicherheitsspaziergang mit Mädchen und Frauen nachts zum Identifizieren von Angsträumen und eine digitale Abfrage im öffentlichen Raum über QR-Codes, an der auch nochmal über 1000 Personen teilgenommen haben. Und aus all dem wurden Interventionen geschaffen im öffentlichen Raum. Das heißt, man hat probeweise schon mal Dinge umgesetzt, die in den ersten Beteiligungsformaten aufgeploppt sind.
Um zu gucken, wie es funktioniert.
Und wirklich massive Interventionen. Also tatsächlich wurden einfach mal 4 Wochen wurde ein Parkplatz weggenommen und dann wurde da eine Grünfläche hingemacht und eine Außengastro und ein bisschen Sitzmöglichkeiten. Ebenso wie, das kam auch häufig von den Kindern und den Jugendlichen, da gibt es eine sehr, sehr große Straße mitten durch das Viertel, die das teilt, die große Bleiche, die wurde auch für 4 Wochen mal zugesperrt und mal geguckt, was passiert denn mit dem Verkehr, wenn man die rausmacht. Und letztlich, ganz am Ende des Tages, wurden aus all diesen gesammelten Ansätzen und Bedarfen 23 konkrete Forderungen formuliert, die einstimmig von diesem 60-köpfigen Gremium des Forums verabschiedet werden musste in den Formulierungen, die wiederum jetzt als Planungsgrundlage für die Planerinnen und Planer gelten, um Entwürfe zu fertigen.
Gelten müssen.
Die gelten.
Sind verpflichtend.
Die sind also verpflichtend. Das muss einem immer klar sein. Das kommunizieren wir auch immer auf allen Veranstaltungen. Die letztendlichen Entscheidungen trifft natürlich der Stadtrat. Das, was die abgegeben haben, waren Empfehlungen und der Stadtrat hat diese dann jetzt auch so weitergetragen.
Müsste es aber nicht.
Müsste es natürlich nicht. Wenn da Dinge kommen, das ist klar. Dafür hat man gewählte Gremien. Also das ist das Wichtigste auch bei den Beteiligungsformaten, dass man den Bürgerinnen und Bürgern auch ganz klar mitteilt, welche Rolle sie spielen. Ist es so, dass sie tatsächlich etwas entscheiden? Ist es so, dass sie beratend sind? Ist es so, dass sie Empfehlungen geben können? Das ist tatsächlich das, was vorab in der Zielklärung und in der Klärung für den ganzen Prozess mit den Verantwortlichen auch festgelegt werden muss.
Du hast ja vorhin aufgezählt, wer da alles dran teilnimmt.
Ja.
Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert tatsächlich. Es ist natürlich in Mainz so, das muss man wissen, Mainz hat eine wahnsinnig hohe Beteiligungskultur. Das ist bei denen einfach seit vielen Jahrzehnten Usus, dass Menschen in Planungsverfahren beteiligt werden und auch immer geguckt wird, dass man die bestmögliche Lösung findet. Deswegen sind die Mainzerinnen und Mainzer auch sehr gewillt, zu Veranstaltungen zu gehen, dort sich einzubringen, ihre Ideen einzubringen und auch natürlich zu diskutieren. Und das braucht auch einen Atem. Also wenn du dir überlegst, also am Ende des Tages diese Formulierungen für diese Empfehlungen, da gibt es natürlich unterschiedliche Standpunkte. Und da gibt es auch manchmal Interessen, die kollidieren. Und dann gibt es auch manchmal Dinge, wo man sagen muss, na ja, das eine Lager sagt, dieses Gebäude muss weg und das andere Lager sagt, das ist unbedingt erhaltenswert. Ja, und dann muss man gucken, welchen Auftrag gibt man den Planerinnen und Planern und wie wird das formuliert, sodass alle am Ende des Tages im Schulterschluss das verabschieden können.
Aber wie läuft das denn dann in der Formulierungsfindung? Also wenn du sagst, da gibt es Positionen, die stehen diametral zueinander. Wie schafft man es da, einen Konsens herzustellen?
Es ist letzten Endes ist es so, dass aus all den Dingen, die wir über diese vielen Formate über das ganze Jahr gesammelt hatten, wurden von uns diese Formulierungen vorgeschlagen und dann haben wir die zur Diskussion gestellt. Und also tatsächlich haben wir, glaube ich, für die ersten 5 fast 1,5 Stunden gebraucht, um diese Sätze zu verabschieden.
Ist das viel oder wenig?
Das ist viel. Das ist viel tatsächlich. Also weil da ging es ja manchmal auch um Worte wie die Planerinnen und Planer sollen prüfen, an welchen Stellen Bäume in dem und dem Bereich gepflanzt werden können. Und dann gibt es eine Meldung und dann heißt es, also ich möchte, dass da steht heimische Bäume. Und dann gibt es die nächste Meldung, die sagt, heimische Bäume sind nicht immer die idealen. Ich möchte, dass da steht geeignete Bäume für diesen und jenen Zweck. Ja? Und so nähert man sich an, bis man am Ende einfach auch eine Formulierung gefunden hat, die allen gerecht wird. Und das ist tatsächlich manchmal, es braucht Zeit, es braucht Geduld und die Wertschätzung, auch verschiedene Positionen auch miteinander in Dialog gehen zu lassen und ein Verständnis zu generieren, worum geht's denn wem. Und das schaffen wir in der Regel mit gut zuhören, mit einer guten Moderation und mit sprachlichen Angeboten, an denen man dann letzten Endes auch sich darauf einigen kann.
Und gibt es in diesen Gremien Menschen, die so, also das klingt ja alles sehr, sehr zielorientiert, ja, und sachorientiert, aber es gibt ja...
Und es ist, das darf man nicht vergessen, wir sind schon lustig auch. Also ja, es ist schon, man darf bei solch, also das ist ein ganz, ganz großes Credo, aber auch von mir, es darf Spaß machen und es muss Spaß machen. Das sind ja oft auch Formate, in denen man, um denen es um wirklich viel geht, natürlich auch. Nur wenn man auch miteinander lachen kann, dann hat man auch viel mehr Lust, irgendwie konstruktiv miteinander zu arbeiten. Und deswegen darf es schon auch mal so ein bisschen flapsig sein bei ein paar Themen, ohne an Tiefe zu verlieren, sage ich ja jetzt mal.
Und gibt es so Leute, die das nutzen, um so die ganze Zeit quer zu schießen? Also einfach nur, weil es geht?
Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es gibt die manchmal schon, nur in der Regel richten wir unsere Formate und wie die ablaufen auch darauf aus, um welche Themen geht's, wie groß ist die die Gruppe, die zusammen in bestimmten Punkten arbeitet. Also es macht ja zum Beispiel auch total Sinn, bei bestimmten Verfahren die Leute in kleinere Gruppen einzuteilen. Das ist jetzt zum Beispiel mal passiert, als wir in Essen zum Thema Wohnraum was gemacht haben. Da haben 500 Bürgerinnen und Bürger an einem Tag eine Qualifikation erfahren, um am Ende des Tages zu entscheiden darüber, wie priorisiert man Flächen, um Nachverdichtung zu prüfen für die Verwaltung. Und da ist es natürlich klug, wenn man nicht die ganze Zeit in der großen 500er-Runde diskutiert, sondern tatsächlich die auch in kleinere Gruppen schickt und arbeiten lässt und mit dementsprechend Unterstützung aus Verwaltung und Informationen, die ihnen gegeben haben. Da sage ich jetzt mal, nicht einer Person wahnsinnig viel Redezeit einzuräumen. Das geht bei so großen Veranstaltungen nicht. Also tatsächlich gibt es da auch Vorgaben von unserer Seite, wann welcher Tisch mit welchen Interessen, wie viel Statements zugelassen werden, um sich zu konzentrieren auch und das nicht ausufern zu lassen. Wir machen da aber gute Erfahrungen. Also ich habe es eigentlich, ich habe es noch nie erlebt, dass uns jemand so eine Veranstaltung gesprengt hätte. Und auch, das werde ich ganz häufig in meinem Freundeskreis gefragt, gerade weil die insgesamte Stimmung in der Gesellschaft doch sehr aufgeheizt ist, das erleben wir so nicht. Also wir erleben natürlich auch Menschen, die mit Ärger irgendwo hinkommen und die einfach mal auch ihrem Ärger erstmal auch Luft machen dürfen. Nur es muss immer klar sein, dann bieten wir einen Rahmen, der einen Dialog schafft. Und es gibt erstmal kein richtig oder falsch, sondern es gibt tatsächlich nur Haltungen zu bestimmten Themen. Und die werden gleichwertig behandelt. Und dann wird geguckt, wo findet man denn einen Konsens letzten Endes und wo könnte es denn gemeinsam hingehen.
Und wenn ich das nicht aushalten kann, dass andere eine andere Haltung haben, dann bin ich dann falsch und muss gehen? Oder ich habe dann die Erkenntnis, irgendwie ist es nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin mit all dem nicht einverstanden, was da formuliert wird.
Das passiert aber letztlich nicht. Okay. Also ganz am Ende des Tages ist es ja ein Prozess. Also das ist ja etwas, was ja auf dem Weg dahin schon entstanden ist. Es ist ja nicht so, dass hier 60 Leute eingeladen werden und die entscheiden jetzt über eine Formulierung von Hunderten oder Tausenden von anderen Menschen und das geht mir alles total gegen den Strich, sondern da fließt ja alles mit ein, was du jetzt, wenn du da drin gesessen wärst, vom ersten Tag an mitbestimmt hättest. Diese Gruppe hat beim allerersten Treffen zum Beispiel festgelegt, es gibt drei Hauptziele, sollte es geben, auf der sollten sämtliche Beteiligungen das Regierungsviertel betreffend fußen. Und diese drei Hauptziele waren Geschichte sichtbar und erlebbar machen, Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum steigern und Klimaschutz und Stadtgrün. Das waren die drei Punkte und die wurden gemeinsam verabschiedet. Und die wurden auch gemeinsam erarbeitet beim ersten Treffen. Und wenn man sich daran orientiert, dann passiert es ja am Ende des Tages gar nicht, dass du da sitzt und sagst, also alles, was da jetzt geredet wird, da bin ich überhaupt nicht einverstanden. Dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Punkt, wo du sagst, na ja, das sehe ich jetzt anders als, weiß ich nicht, die Klimaschützer oder die Betonisten oder wie auch immer. Ja. Nur dann muss man gucken, ihr entscheidet das ja nicht, sondern letzten Endes geht es darum, ich gebe jetzt mal eben dieses Beispiel von diesem Gebäude, wo es eine Fraktion gab, die das ganz dringend weghaben wollte und eine andere, die ganz klar gesagt hat, na ja, also so viel kann man gar nicht an CO2 bei einem Neubau einsparen, was hier in die Luft geblasen wird, wenn man das jetzt wegreißt. Also das war tatsächlich so, gab es da konkurrierende Interessen und das, worauf sie sich geeinigt haben, war, dass die Planerinnen und Planer prüfen sollen, ob dieses Gebäude einer anderen Nutzung zuzuführen ist, ob man das kann, ob das geht, also quasi eine Machbarkeitsstudie, dem Gebäude eine andere Nutzungsvariante zuzuführen. Und wenn es nicht möglich sein sollte, dann sich zu erkundigen, ob ein Abriss möglich wäre, obwohl das in einem denkmalgeschützten Areal steht. Solche Formulierungen kommen am Ende dabei raus, weil letzten Endes müssen ja die Planerinnen und Planer dann mit Entwürfen kommen und dann geht es in der Regel in die nächste Schleife. Das dauert jetzt allerdings.
Wo auch die Bürger wieder gefragt werden.
Genau. Mhm.
Jetzt hast du ja gesagt, Mainz ist eine Stadt, die das kann, weil das einfach da gelebt wird, Bürgerbeteiligung. Wie ist das denn, wenn bei Projekten, wo das erste Mal ist, also wo die Bürgerinnen und Bürger das lernen müssen?
Es müssen alle lernen. Also Beteiligung ist tatsächlich etwas, das nicht nur die Bürgerinnen und Bürger oder die Jugendlichen lernen müssen, sondern tatsächlich alle gemeinsam. Also wenn das ernsthaft gelebt wird, dann ist das ein Lernprozess für Verwaltung, für Politik und für Bürgerinnen und Bürger. Und das braucht ein bisschen Zeit. Hilfreich ist es, wenn man jemanden hat, der von vornherein so einen Prozess begleitet, weil es geht ja nicht nur darum, jetzt eine Konzeption für Veranstaltungen zu machen und zu moderieren, sondern wenn ich geholt werde, dann geht es auch darum zu überlegen, wie kommt man auch an die Personengruppen ran. Weil wenn man ehrlich ist, da werden viele Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeister, wer auch immer mir zustimmen, in der Regel kommen immer dieselben. Und das mal zu verhindern, also zu gucken, dass man eine große Menge erreicht, dass viele Leute teilnehmen, dass man ein breites Abbild der Gesellschaft auch hinbekommt, das ist das, wo Menschen wie ich unterstützen können, weil wir wissen, wie man am besten Personen auch Angst nimmt vor solchen Formaten. Wenn ich jetzt zu einem Stadtplanungsforum eingeladen werde, dann ist es natürlich manchmal so, dass Leute denken so, oh, ja, ich bin kein Planer, ich bin keine Planerin, ich bin keine Architektin. Was soll ich denn dazu beitragen? Und dem entgegenzuwirken, Wege, um die Veranstaltungen publik zu machen, um niedrigschwellig Teilnahmemöglichkeiten zu ermöglichen. Wir haben in Essen zum Beispiel parallel zur Veranstaltung eine komplette Kita abgebaut in einem Viertel und haben sie im Messezentrum aufgebaut mit pädagogischem Personal, dass auch Menschen mit Kindern teilnehmen konnten und die ihre Kinder da gut betreut wussten. Also das ist geht bis hin zur Veranstaltungsplanung, in dem wir beraten.
Was ja auch Geld kostet. Also da muss man ja als Kommune richtig
Kohle. Du musst Geld in die Hand, das stimmt. Also es ist so, es ist natürlich auch ein Unterschied. Wenn ich jetzt sage, eine Stadt Mainz, von der wir ja wissen, dass die mittlerweile sehr viel Möglichkeiten hat finanzieller Natur, weil die gut aufgestellt sind durch den Sitz von BioNTech da vor Ort, das muss man jetzt einfach so sagen, die können kommen und können sagen, konzipier uns mal das Bestmögliche von vorne bis hinten, was es überhaupt gibt. Ja, so. Also wir wollen das am meisten abgedeckt haben, wie es geht. Da haben wir natürlich andere Möglichkeiten, als jetzt sage ich mal eine kleine Kommune mit 3.000 bis 5.000 oder 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Nichtsdestotrotz sind Beteiligungsverfahren gar nicht mal so teuer im Vergleich zu dem, was Planungskosten betrifft. Also das ist eigentlich eine zu vernachlässigende Größe. Ich erlebe es in letzter Zeit relativ häufig, dass Kommunen Schwierigkeiten bekommen, wenn es Bürgerbegehren gibt gegen Investitionsvorhaben oder Investorenvorhaben. In Amberg gab es ja eine ganz, ganz eklatante Geschichte, als ein Investor eigentlich gekickt worden ist dann von der Bürgerschaft. Und wenn man im Nachhinein guckt, was man alles hätte vermeiden können, wenn man es von vornherein gut gemacht hat, manchmal reicht einfach auch eine Veranstaltung. Manchmal reicht es wirklich auch zu sagen, man macht einen guten Tag zusammen mit den Verantwortlichen, man bereitet den gut vor mit der Verwaltung. Es ist häufig einfach eine Verwaltungsaufgabe. Und dann guckt man, dass man eine gute Zusammenfassung und eine Dokumentation noch aufstellt. Ich war jetzt Ende letzten Jahres in Fürth und habe Verkehrsentwicklungsplanung mit jungen Menschen gemacht im Rahmen der allgemeinen Verkehrsentwicklungsplanung von Fürth. Die haben an anderer Ecke nochmal eine Erwachsenenbeteiligung, die von dem Planungsbüro mit durchgeführt wird. Und wir haben in dem Fall die Jugendbeteiligung oder ich habe die Jugendbeteiligung dort übernommen. Und da wird es konkret. Und das ist super. Die Bedarfe, die da sichtbar wurden, fließen dann wiederum damit ein.
Warum gibt es das da nicht öfter?
Es ist mittlerweile, ich glaube wirklich, oder ich beobachte, sagen wir mal so, ich beobachte, dass es immer wichtiger wird für Politikerinnen und Verwaltung, die Menschen vor Ort zu fragen, weil das Misstrauen größer wird. Also ich erlebe das schon sehr, wenn man noch guckt, so vor 20, 30 Jahren, wenn jemand gewählt worden ist zum Bürgermeister, zum Oberbürgermeister, Stadtrat, Gemeinderat, dann war die Person gewählt. Und dann hat man da auch nichts mehr hinterfragt, sondern die werden schon ihren Job gut machen. So, das war so die allgemeine Haltung. Mittlerweile wollen die Menschen, das ist einer der großen Megatrends unserer Zeit, es geht um Transparenz, man will wissen, was passiert und man will auch mitentscheiden können. Und das oder mitentscheiden in dem Fall tut man ja nicht, aber man will tatsächlich einfach auch, dass die eigene Meinung in die bedarfsgerechten Planungen mit einfließt. Und unterm Strich ist es tatsächlich so, dass damit Gelder gespart werden können auf längere Sicht, weil ich nicht an den Bedarfen der Bevölkerung vorbei plane. Es gab vor vielen Jahren einen Bürgermeister in Bayern, der Michael Pelzer, der ist heute noch, schon lange in Rente, heute noch sehr aktiv auch in unterschiedlichen Gremien. Und der war einer der ersten, die überhaupt vor über 30 Jahren in einer Gemeinde, in so einer kleinen Gemeinde wie Bayern, ein sogenanntes Mitmachamt installiert haben. Also der hat tatsächlich eine Person angestellt, die zuständig war, mit Geld ausgestattet für die Ideen von Bürgerinnen und Bürgern. Und es gibt eine Untersuchung, gab es da vor vielen Jahren mal dazu, wie viel Hunderttausende, die sich die Gemeinde gespart hat, weil sie auf dieses System gesetzt haben. Und das ist total spannend. Also da merkt man, wenn, dann geht's um eine, ich sage jetzt mal, dann geht's um eine neue Kultur, die man schafft, das mal zu machen, ist in Ordnung. Es auszuprobieren ist auch in Ordnung, nur wenn man kontinuierlich Menschen mit im Boot haben möchte, dann muss man es auch kontinuierlich tun. Also nicht jede Woche, nicht bei allem, nur bei größeren Planungsvorhaben und dann auch nicht mit 5 oder 10 Personen oder ein paar Stellvertreterinnen und Stellvertretern, sondern wirklich gucken, dass man viele beteiligt. Das ist tatsächlich das Gebot der Stunde. Über Altersgruppen hinweg, über Bildungsgruppen hinweg, über unterschiedliche Kulturen hinweg.
Also das klingt ja für mich wie eine Demokratiemaschine.
Das ist gelebte Demokratie.
Ja.
Das ist gelebte Demokratie.
Wie reagieren, also vielleicht bleiben wir noch kurz in Mainz. 23 Empfehlungen wurden dann weitergegeben. Ist schon klar, wie viele davon umgesetzt werden?
Nee. Jetzt geht es ja zunächst mal darum, dass diese Empfehlungen erstmal die bilden die Planungsgrundlage für die Planerinnen und Planer. Zusätzlich zu den Anforderungen, die jetzt zum Beispiel die untere Denkmalschutzbehörde noch stellt bei diesen Verfahren in diesem Viertel oder auch die Vorgaben der Stadt Mainz, die da ja ergänzt werden. Also das ist ähnlich wie, ich habe vorletztes Jahr in Kassel sehr viele Schulen bei Schulneubauten oder bei Planungsverfahren für Schulneubauten begleitet. Da gab es Vorgaben der Stadt, nämlich das hat Cradle to Cradle geplant zu werden, also so, dass man die kompletten Materialien schon beim Verbauen weiß, wie man sie recycelt letzten Endes. Da gab es viele Vorgaben der Stadt und dann gab es die Bedarfsermittlungen aus den Schulen, die damit eingeflossen sind. Und ähnlich wird es in Mainz auch sein. Da gibt es Vorgaben der Stadtplanungsämter und die Bedarfe, die jetzt aus der Bevölkerung formuliert worden sind, sollen da Einfluss haben. Und die Planerinnen und Planer werden jetzt bin nicht so nah dran jetzt im Moment. Wir haben unseren Job erstmal da erledigt. Im Normalverfahren ist es so, jetzt gibt es Ausschreibungen für Architektenwettbewerbe, für Planungsbüros und die werden dann ihre Entwürfe einreichen. Und ich gehe davon aus, dass die Stadt Mainz, so wie ich sie kenne, dann wiederum auch die Bürgerinnen und Bürger mit drauf gucken lässt letzten Endes und guckt, sind jetzt die Bedarfe, die formuliert worden sind, umgesetzt worden oder nicht. Wir sprechen nicht von, ich habe eine Idee von, die Skulptur in der Farbe muss genau exakt dastehen. Ich glaube, das muss man verstehen lernen. Es geht nicht um konkrete Ideensammlungen, die finden da auch statt, die nimmt man da auch mit. Nur was daraus formuliert werden muss, ist ein Bedürfnis von Menschen. Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Ich nehme ein Beispiel aus dem Kinderbereich, weil ich das am allerliebsten mag. Es gab mal eine Beteiligung in einer Kommune, die eine neue Parkanlage geplant hat. Und da wurden auch unterschiedlichste Altersstufen beteiligt und befragt dazu und unter anderem eben auch Kinder. Und die Kinder haben sich gewünscht, dass in diesem Park ein ganz großer Turm stehen soll mit einem Café oben drin, in dem die Eltern eingesperrt werden, damit die alles sehen, aber nicht immer so stören beim Spielen. Und natürlich haben die Kinder nicht diesen Turm bekommen. Nur das Bedürfnis, sich auch mal den Blicken von Erwachsenen entziehen zu können, in Ruhe spielen zu können, haben die Planerinnen und Planer dann, das wurde formuliert und die haben das dann umgesetzt in Hügel, die eingebaut worden sind, in so ein Tunnelsystem, in dem man sich auch mal verkriechen konnte als Kind, um sich einfach auch mal so ein bisschen zu entziehen und bei den älteren Kindern auch mal ein bisschen von den Erwachsenen wegrücken zu können. Und das ist das, was dann passieren kann, nämlich zu gucken, okay, die haben eine Idee, die formulieren und man hinterfragt, was steckt denn dahinter und diesen Bedarf zu formulieren.
Also muss man da auch lernen, jetzt in deiner Position,
zu übersetzen und zu fragen.
Ja.
Und zu fragen. Also tatsächlich auch nachzufragen, was bedeutet das? Man kann viel darüber diskutieren, ob das Aufgabe der Schule ist, aber in all meinen Schulbeteiligungen, wenn es um Schulneubauten ging, die letzten 2 Jahre, kam von natürlich meist muslimischen Kindern, wir brauchen bitte einen Gebetsraum oder zumindest einen Raum, in dem man einen Ruheraum, der kann und soll für alle Konfessionen offen sein oder für jeden, der sich mal zurückziehen möchte. Und dann hinterfragt man natürlich auch, warum ist das plötzlich so wichtig geworden? Und dann erfährt man, na ja, wir sind einfach viel länger an der Schule. Wir verpassen Gebetszeiten. Hm. Und dann geht's uns nicht gut damit. Ja? Also das ist, glaube ich, wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob das Aufgabe der Schule ist. Nur man merkt an so Veränderungen von Bedarfen auch, Veränderungen, die gerade auch zum einen an der Schule oder gesellschaftlich stattfinden. Und das weist wiederum hin auf strukturelle Themen.
Und dadurch, dass du das übersetzen kannst, oder ich frage anders, wie hoch ist die Sorge, dass das nicht eingehalten wird bei den Bürgern? Also dass sie dann am Ende sagen, ah ja, jetzt haben sie uns gefragt, aber letztendlich machen sie es ja doch so, wie sie es sich vorstellen. Jetzt, wir sind so das Feigenblatt, das demokratische Feigenblatt.
Das erlebe ich tatsächlich nicht. Das erlebe ich manchmal anfangs, also bei den Jugendbeteiligungen, bei den offenen. Also so ein offenes Format, eine offene Jugendbeteiligung, da kommen viele junge Menschen zusammen und diese vielen jungen Menschen kommen mit ihren eigenen Themen. Dann lernen die erstmal, was darf Kommunalpolitik eigentlich entscheiden. Also das müssen die begreifen lernen, damit klar ist, dass man jetzt nicht, früher habe ich immer das Beispiel Legalisierung von Cannabis genommen, jetzt haben wir es ja, aber dass man jetzt zum Beispiel auch sagen kann, wir wollen auch, dass Cannabis ab 15 konsumiert werden darf, das brauche ich nicht mit meinem Bürgermeister diskutieren, das darf er halt mal nicht entscheiden. Und das müssen die verstehen, die sind in der Regel so im pubertierenden Alter und gehen dann mit ihren, mit den Verantwortlichen, wenn die Gäste kommen dann später zu Besuch und gehen mit denen direkt ins Gespräch. Zu Beginn frage ich die immer ab mit so einer Raumsoziometrie-Übung. Da stehen alle in der Mitte und ich stelle Fragen und gebe 4 Antwortmöglichkeiten in den 4 Ecken und da wandern die dann hin, wenn sie sagen, das trifft auf mich zu. Und in letzter Zeit ist schon zu bemerken auch, dass wenn ich die frage, was denkt ihr denn, wenn heute Mittag die Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung kommen, wie sehr interessiert die wirklich, was ihr heute da erarbeitet habt? Und die 4 Antwortmöglichkeiten sind, das interessiert die absolut, das interessiert die vielleicht ein bisschen, Das interessiert die nur, wenn es ihnen ohnehin in den Kram passt. Oder das hat noch niemand interessiert, was wir Jugendliche wollen. Das wird auch dieses Mal nicht anders sein. Und tatsächlich merkt man es schon, dass die Anzahl derer, die bei auf alle Fälle interessiert, die das, in den letzten Jahren abgenommen hat. Das spiegelt so ein bisschen auch diese allgemeine gesellschaftliche Grundstimmung von, ja, Politik ist eh doof, so gerade so bei Politikern kann man nicht trauen, also so, was so viel geschimpft wird gerade im Moment auch, spiegelt das so ein bisschen wider. Diese Erfahrung oder diese Haltung, die sind da freiwillig, die gehen da freiwillig hin und sind trotzdem der Meinung, naja, ein bisschen skeptisch sind wir da schon, ob die das wirklich ernst meinen mit uns. Der kann man nur begegnen dadurch, dass man es auch wirklich ernst meint. Also du gehst auch nicht, wenn man dich fragt, was ist denn deine Meinung dazu und dir sagt, ich möchte gerne einfach nur deine Meinung hören. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das tue, was du mir sagst. Dann weißt du, womit du es zu tun hast. Wenn klar ist, dass eine große Gruppe, ich nehme jetzt mal, in Mainz war es so, dass über alle Jahrgangsstufen hinweg und über alles, also von den Jugendlichen und alle Erwachsenenbeteiligungsformate eine Sache gemeinsam hatten. Die hatten mehrere, aber die war eklatant, weil die ging relativ konträr zu dem, was eigentlich diese Tourismusgeschichte bezweckt hat. Nämlich, wir wollen in diesem Viertel keine Großveranstaltungen. Wir wollen, dass die Aufenthaltsqualität für unseren Alltag besser wird. Wir wollen hier nicht das Riesenfestival über eine Woche, die hier die ganzen Grünanlagen kaputt rampeln und die jetzt der große Zuschauermagnet ist hier. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen hier den Alltag besser haben. Und das war erstaunlich, weil damit hatte die Verwaltung zum Beispiel nicht gerechnet, dass das so deutlich kommt. Und wir moderieren ja in einer Art und Weise, dass wir nichts vorgeben, sondern wir gucken, was kommt und wir bündeln das. Und wenn Entscheidungen getroffen werden oder Empfehlungen ausgesprochen worden sind, auch von diesem Gremium, dann weisen wir nochmal darauf hin und sagen in bestimmten Punkten auch nochmal, also sie sind sich schon dessen bewusst, dass das jetzt nicht ganz mit dem übereinlappt, mit den 1000 Fragebögen, die ausgefüllt worden sind, mit dem, was in den Bürgerbeteiligungen, in den offenen und in den gelosten rausgekommen sind. Da sind wir ein bisschen und wollen Sie sich jetzt als Gremium, als empfehlendes Gremium darüber hinwegsetzen oder sollten wir es nochmal diskutieren? Und sie wollten es immer noch mal diskutiert haben und dann letzten Endes gucken, dass man es für alle gut macht. Das ist auch die Haltung, weil man auch nicht möchte, dass die eigene Meinung dann auch irgendwo hinten runterfällt. Ja. Ich sage Ihnen jetzt mal Worst Case oder dir Worst Case. Die Stadt Mainz plant jetzt etwas über dieses Viertel, was nichts mit alledem zu tun hat, was da jetzt rausgekommen ist. Dann wird es hier wahrscheinlich keine große Beteiligungskultur mehr geben. Dann wird es erstmal ein bisschen ein Entsetzen geben, dann wird es vielleicht noch ein Bürgerbegehren geben, wenn es hart auf hart kommt, gegen die Planungsvorhaben. Aber dann werden sie die Leute verlieren und dann wird sich's in Wählen oder Nichtwählen widerspiegeln, letztlich.
Also würde sich die Kommune ins Knie schießen, wenn sie drüber geht.
Also ich sag dir, wenn ich besser keine Beteiligung als eine schlechte.
Ja. Yeah.
Also tatsächlich ist das besser gar nichts als die schlecht aufgesetzt, schlecht durchgeführt oder ich meine es nicht ernst. Also das ist eigentlich der größte Fehler, den Politik machen kann. Wenn die sagt, so jetzt machen wir ein großes Bürgerbeteiligungsformat, auf im besten Falle kommen noch viele Leute, weil es ein Thema ist, das viele interessiert. Und dann ist nicht klar, was ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Sondern ich möchte halt mal wissen, was ihr so denkt. Schlecht.
Ja. Du hast ja eben die Jugendlichen angesprochen, die so auch reserviert in die Sache rangehen. Entwickelt sich da eine gewisse Offenheit? Merken die so eine Selbstwirksamkeit ihrer Haltung und ihres Tuns?
Ich werde ganz oft gefragt am Ende von so Jugendforen oder Jugendkonferenzen, ob ich jetzt finde, dass die Veranstaltung erfolgreich war. Und ich sage immer, das kann ich Ihnen in einem Jahr sagen. Weil tatsächlich geht es ja auch darum, was passiert denn am Ende des Tages damit? Also der erste Schritt ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, in einen Dialog zu führen, die eigenen Anliegen zu formulieren. Das Ganze passiert in diesen Foren auch sehr niedrigschwellig. Also es muss niemand auf eine Bühne und was präsentieren, sondern die Jugendlichen bereiten in kleinen Gruppen ihr Thema vor mit Plakaten und bauen das dann als so eine Art Ausstellung auf. Und Politik und Verwaltung geht quasi ins direkte Gespräch mit den einzelnen Gruppen und wechselt dann. Und dieser sogenannte Gallery Walk hat sich einfach bewährt, weil es viele junge Menschen gibt, die tatsächlich auch eine Hemmung haben, vor so vielen zu sprechen. Oder auch Jugendliche, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben mit Rechtschreibung oder so, wo wir immer sagen, das ist nicht das Thema heute. Es geht uns nicht darum. Ja, also auch gerade, wenn wir junge Menschen aus Förderzentren mit dabei haben oder so, die sind oft so stark im Vertreten ihrer eigenen Lebenswelt. Das ist prima und sehr lösungsorientiert. Und das ist der erste Faktor. Also, dass jemand kommt, der eine verantwortliche Position hat und mit mir ins Gespräch geht über das, was mir wichtig ist, über mein Anliegen, im besten Falle mir noch zusagt, dass er sich darum kümmern wird, dass es dahin getragen wird, wo man es entscheidet. Oder mir auch erklärt, warum bestimmte Dinge nicht gehen. Ich habe einmal einen Bürgermeister erlebt, die Jugendlichen wollten, dass das Freibad im Sommer 2 Grad wärmer ist. Die fanden das Wasser zu kalt. Und der Bürgermeister hat dann zu mir gesagt, den kannte ich schon länger, gesagt, hast du mal einen Zettel und einen Stift? Und hat mal so kurz überschlagen, ganz kurz so, was das kosten würde. Und hat es ihnen so hingehalten. Und dann haben die Jugendlichen gesagt, ah nein, das machen wir besser nicht, Bürgermeister, das kommt uns zu teuer. Und das ist tatsächlich das, wo wir hinwollen, ja auch mit jungen Menschen, also auch zu verstehen, wie funktioniert Kommunalpolitik und Verwaltung, was ist möglich, wie funktionieren Abläufe, dass man nicht einfach schnell mal 80.000 Euro für eine Fahrradwegbeleuchtung einfach so vom Konto nehmen kann, sondern dass es Verfahren gibt, man muss das Geld einstellen, das muss in den Haushalt eingestellt werden, man braucht Mehrheiten dafür, dass man das versteht. Dass man ihnen auch erklärt, wenn was nicht geht und wenn was umgesetzt werden kann, das auch gemeinsam tut. Und dann haben wir tatsächlich junge Menschen, die lernen, dass sich Engagement lohnt. Und dass man im besten Falle, mittlerweile bin ich ja so viele Jahre schon unterwegs, dass ich manchmal jetzt schon Leute, die vor vielen Jahren in den Jugendforen waren, die treffe ich dann als Räte, wieder als Gemeinderäte oder Stadträte. Die dann ins Engagement mehr gehen. Nicht nur jetzt auf politischer Ebene, aber insgesamt für die Gesamtgesellschaft. Und das ist das, was wir gerne damit bezwecken wollen. Neben dem, ja, dass eine zukunftsorientierte kommunalpolitische Planung eigentlich ohne junge Menschen nicht auskommt und junge Menschen bei uns so wenige sind, dass sie von den Alten zahlenmäßig überstimmt werden können und es deswegen umso wichtiger ist, zu gucken, dass man die mit einbindet bei Planungen, damit die auch bleiben. Mhm. Das haben auch viele Kommunen mittlerweile verstanden, dass man sich anstrengen muss und man sich nicht mehr erlauben kann, junge Menschen zu verlieren, weil denen die Struktur vor Ort nicht für ihr Leben passend erscheint.
Wie stehst du zu Jugendparlamenten?
Mir wird manchmal nachgesagt, dass ich die nicht gut finde. Das stimmt aber nicht. Also ich finde Jugendparlamente auch als eine von vielen unterschiedlichen Beteiligungsformen absolut richtig und gut, wenn sie gut installiert werden und wenn sie gut begleitet werden. Was die Gefahr ist, ist häufig, dass politische Vertreterinnen und Vertreter sagen, wir möchten gerne Jugendbeteiligung installieren. Uns interessiert, was junge Menschen bei uns am Ort denken oder in der Stadt denken. Dann wird gesagt, dann lass uns doch mal einen Jugendstadtrat oder ein Jugendparlament oder ein Jugendgremium machen. Schaut mal, dass die mal eins wählen können, die jungen Leute. Und es wird sich vorab keine Gedanken drüber gemacht, was das letzten Endes bedeutet. Jetzt geht man diesen Weg. Es stellen sich junge Menschen zur Verfügung, die werden gewählt. Dann sitzen die in einem Gremium und stellen dann fest, ich habe gar nichts zu entscheiden. Und das ist das, was ich ankreide. Also, dass man nicht offen damit umgeht, wo liegt der Rahmen für die. Politik muss sich vorab entscheiden, was gebe ich ab, welche Rechte räume ich denen ein. Wenn ich sage, als politisch Verantwortlicher, macht hier mal ein Jugendparlament und gebt euch selbst eine Satzung, dann ist das nicht richtig, weil die können sich selber nur eine Satzung geben in dem Rahmen, den Politik ihnen zur Verfügung stellt. Und wenn ich gewählt werde als junger Mensch, dann muss ich vorher wissen, was ist die Rolle, die ich dann anschließend habe. Und wenn ich ein falsches Bild davon suggeriert bekomme, was häufig passiert, dann verliere ich die Lust. Und deswegen gibt es viele negative Beispiele, in denen diese Gremien nach ein paar Monaten sich wieder aufgelöst haben, weil keine Jugendlichen mehr hingegangen sind. Ja. Und dann sagen politisch Verantwortliche gerne, ach, die jungen Leute wollen sich gar nicht beteiligen. Und das finde ich gefährlich. Es sagt in der Regel niemand, das war das falsche Format für uns, sondern meistens sagen, jetzt haben wir das probiert mit so einem Jugendgremium und jetzt kommen die nicht mehr, offensichtlich haben die kein Interesse. Das ist die eine Variante. Und die zweite Variante ist, Jugendgremien, die im besten Falle noch ausgestattet werden mit viel Geld, gibt es auch. Die bekommen dann irgendwie 5.000, 10.000 Euro im Jahr zur eigenen Verfügung. Dann machen die tolle Veranstaltungen für Jugendliche. Das ist auch absolut sinnvoll, aber sie sind kein Beteiligungsgremium, sondern sie sind ein Veranstaltungsgremium. Und das muss man unterscheiden lernen. Also wenn ich ein ernst gemeintes Jugendgremium habe in einer Kommune, deswegen sage ich den Verantwortlichen immer, überlegt es euch gut, dann haben die Rechte. Und ein Recht kann sein, dass alle Anträge, die gestellt werden im Rat, über deren Tisch laufen, dass die entscheiden, nehme ich dazu Stellung oder nehme ich keine Stellung dazu? Wir haben es auf Bundesebene mit dem sogenannten Jugendcheck, dass ein Gremium von jungen Erwachsenen aus verschiedensten Professionen Anträge der Regierung oder bei Gesetzesänderungen oder so auf den Tisch bekommen und die dann prüfen auf, welche Auswirkungen hat dieses Gesetz auf die Lebenswelt junger Menschen. Die entscheiden nichts, aber die geben nochmal Rückmeldung. Und sagen, also wenn ihr das so entscheidet, sind die Auswirkungen so, 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 so. Berücksichtigt das bitte bei eurer Entscheidungsfindung. Und dann habe ich, und wenn die ein Rederecht bekommen und wenn die eingebunden werden in Planungsprozesse. Mhm. Häufig erlebe ich allerdings auch bei denen, die gut funktionieren, dass die sagen, jetzt guck uns an. Und das ist häufig so, hier sitzen fast ausschließlich Jugendliche mit einer höheren Schulbildung. Wir können ja gar nicht diese Punks, die da bei uns am Bahnhof sind, vertreten. Ich habe keine Ahnung, was die beschäftigt. Ich glaube, die brauchen was, aber ich weiß gar nicht was. Ich kann nicht sprechen für jemanden, der jetzt gerade drum kämpft, dass er irgendwie seine Fahrkarte finanziert bekommt, weil die Eltern nicht genügend Geld haben, damit er in die Schule oder zur Lehre fahren kann. Also solche Fragen tauchen da oft auf, dass sie sich auch manchmal als dieses, ihr seid doch jetzt die Jugend und das ist die Jugend, die das vertritt, gar nicht dem gewachsen sehen. Und deswegen, wie gesagt, es braucht eine, ob es jetzt eine pädagogische Fachkraft ist, ob es ein Ehrenamtlicher aus dem Gemeinderat, der bei uns in Bayern gibt, ja die Jugendbeauftragten in den Kommunen, habe ich wunderbar tolle Leute schon kennengelernt, die wirklich 15 Stunden die Woche aufwenden, um so einen Jugendrat gut zu begleiten. Und wenn es gut installiert ist, gut gemacht ist, ist das eine hervorragende Sache. Ich finde nur, um es zu lernen, sollte man woanders anfangen und dann vielleicht über die Jahre gucken, mit der Beteiligungserfahrung, wann installiert man ein Gremium?
Zum Schluss noch eine Frage zu Rosenheim und Bürgerbeteiligung bei Veränderungen im Stadtbild, im städtischen Raum. Wie bewertest du das? Könnte es da ein bisschen mehr haben? Oder?
Du, da kann ich gar keine Bewertung abgeben, weil da bin ich einfach nicht nah genug dran. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also tatsächlich kann ich nur sagen, was ich jetzt von außen beobachte. Und da kriege ich nicht so wahnsinnig viel mit. Also tatsächlich gibt es das immer mal wieder. Nur da müsste ich mich mal hinsetzen und mit den Verantwortlichen tatsächlich ganz explizit drüber sprechen. Ich weiß, dass im Jugendbeteiligungsbereich sowohl in Stadt als auch in Landkreis einiges passiert. Ich kriege mit, dass in Bad Aibling gerade viel mit Bürgerbeteiligung passiert. Das sind alles gute Ansätze, aber ich finde insgesamt, da muss man jetzt nicht Rosenheim rausnehmen, sondern insgesamt ist in Bayern da noch viel Entwicklungsbedarf im Vergleich zu anderen Bundesländern, in denen ich einfach weitaus mehr unterwegs bin. Vielleicht liegt es auch daran, dass häufig in Bayern die Beteiligungsformate von den Leuten vor Ort durchgeführt werden. Das kann funktionieren, muss aber nicht immer. Der Vorteil, wenn du jemanden nimmst, der von außerhalb ist, liegt halt einfach ganz klar darin, dass jemand keine eigenen Interessen verfolgt.
Also du würdest gar kein Angebot annehmen, wenn jetzt die Stadt Rosenheim an dich herantritt, würdest du sagen, du bist eigentlich zu nah dran, weil es mich mit betrifft?
Das kommt tatsächlich aufs Thema an. Das käme aufs Thema an. Also ob man jetzt sagt, man moderiert das selber, wo man Hilfestellung geben kann, ist natürlich bei einer Konzeption. Und dann käme es tatsächlich aufs Thema an. Also wenn mich etwas persönlich ganz stark betreffen würde, würde ich das niemals moderieren. Und das gehört einfach auch zur Professionalisierung mit dazu. Also es ist auch so, als ich damals noch beim Landkreis gearbeitet habe, habe ich meine eigene Jugendbeteiligungskonferenz auch nicht selber moderiert, sondern die hat ein Kollege moderiert, der von außerhalb kommt. Ja. Also das ist tatsächlich, finde ich, auch schon wichtig zu beachten. Ich finde es nur auch wichtig, auch wenn man sich bemüht, ist es trotzdem so, dass wenn ich Planerinnen und Planer, die in ihren Vorstellungen natürlich auch schon Entwicklungen für bestimmte Areale sehen, selbst Beteiligungen durchführen lasse, dann kann es einfach auch passieren, dass es in bestimmte Richtungen moderiert wird. Das mag ich nicht unterstellen, dass jemand das absichtlich macht, kann aber passieren. Und damit punkten wir, die wir so arbeiten, häufig ganz gut, dass wir das nochmal betonen, dass wir auch sagen, wir sind nicht aus der Stadt Mainz, wir sind nicht aus der Stadt Kassel oder aus dem Landkreis Passau oder wo auch immer her und verfolgen hier keine persönlichen Interessen. Und das finde ich gerade in diesen Bürgerbeteiligungsverfahren, wenn es um heikle Themen geht, total wichtig. Ich habe so abschließend nochmal eine der für mich intensivsten Moderationen der letzten Jahre war der Wiederaufbaudialog im Kreis Euskirchen nach der Flutkatastrophe, was einfach wahnsinnig nicht nur anrührend, sondern einfach mich beschäftigt hat, weil wir da ein halbes Jahr, nachdem da die Flut war, hingekommen sind und man bei uns in den Nachrichten nichts mehr gehört hat und da vor Ort einfach noch nichts passiert war. Und da wirklich Menschen an dem Tag, an dem wir da waren, die letzten Haushalte wieder Strom hatten nach einem halben Jahr. Und da ist man natürlich schon mit, da ist es auch nicht witzig. Also das muss man einfach auch themenspezifisch sehen. Nur so, ich glaube, das, was meine große Leidenschaft ist, ist, Menschen in Dialog zu bringen, zu gucken, dass man im Gespräch bleibt, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man auch mal unterschiedlicher Meinung ist, sondern dass es einfach immer dann man auch mit einer besseren Lösung rausgeht, wenn man sich im besten Falle gut und wertschätzend auseinandersetzt mit Themen und mit anderen Menschen. Und das ist so das Ziel.
Kannst du dich über abgeschlossene Projekte freuen?
Ja, ich kann mich freuen. Ich kann mich sehr freuen, nicht nur über abgeschlossene Projekte, sondern vor allen Dingen, wenn man erlebt, was es mit den Menschen macht, die mal wieder die Möglichkeit haben, wirklich in den Austausch zu gehen. Wenn ich mir angucke, wie junge Menschen, so wie eben gestern früh reinkommen in so eine Halle, eigentlich gar nicht so hohe Erwartungen haben an das, was da passiert, und dann am Ende des Tages wirklich mit einem Lachen im Gesicht rausgehen und sagen, mein Bürgermeister fand es richtig gut, ja, und der will das jetzt wirklich machen. Und wir reden hier nicht nur von Themen, die da heißen, wir brauchen jetzt hier eine neue Skateanlage und das Fußballnetz hat ein Loch, sondern die machen sich Gedanken über Infrastruktur, über medizinische Versorgung, über ältere Menschen, über Obdachlose, über Straßenbau, über Verkehrswegeführung. Und das ist bereichernd. Und was mich natürlich auch immer glücklich macht, ist, wenn am Ende des Tages alle zufrieden sind.
Das gibt's.
Und das gibt's sehr, sehr häufig sogar. Ich habe Stadtplaner und Stadtplanerinnen, die manchmal wirklich gerührt sind, weil die sagen, wir sind eigentlich immer nur die Buhmänner. Wir sind diejenigen, die kommen und sagen, so, wir müssen jetzt hier nachverdichten. Und jeder sagt, ja, wichtig, aber nicht bei mir. Und die sagen, es ist das erste Mal, dass wir auch in Dialog kommen, ohne dass wir beschimpft werden, ohne dass irgendjemand was von uns will. Und das ist, und das macht mich zufrieden. Und wenn am Ende des Tages einfach was dabei rauskommt und wenn man weiß, so, man hat so einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass das Leben vor Ort für Leute besser wird.
Gibt es ein Projekt, das du gerne begleiten würdest?
Du, es gibt nicht ein Projekt, sondern es gibt ganz, ganz viele. Also in der Beteiligung ist sehr vielfältig. Ich mache auch ganz viel Bürgerbeteiligung in einem ganz anderen Rahmen, nämlich wenn es um kulturelle Vielfalt geht und kulturelle Teilhabe. Das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Das macht auch sehr Spaß. Ja, ich finde, es lebt ja immer von den Menschen, die da zusammenkommen. Und deswegen ist jetzt natürlich sowas wie Landesgartenschau ist was so Schönes, weil man kann so aus einem nicht problembehafteten Bereich, also außer es gibt vorher schon irgendwie Gegnerinnen und Gegner gegen das insgesamte Projekt, aber wenn was sehr gestalterisch ist, dann ist es natürlich sehr, sehr schön und angenehm. Auf der anderen Seite finde ich gerade auch da, wo es konkurrierende Interessen gibt, das ist so wertvoll. Ja. Also das macht auch, das ist das, wo man dann rausgehen kann nachher und sagen kann, ja, jetzt, das ist gut gewesen. Ja, da sind jetzt Menschen wieder miteinander ins Gespräch gekommen, wo vielleicht Fronten schon verhärtet waren, wo man so im übertragenen Sinne schon so die mit den Mistgabeln hat reinkommen sehen, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und dann am Ende des Tages natürlich nicht immer alle zu 100%, aber davon lebt unsere Demokratie auch, dass wir Lösungen finden, in der eine Gemeinschaft gut möglich ist.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Carola.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 83 mit Carola Kellner. Aufgenommen am 28.02.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.